Also das ist mir irgendwie immer sehr wichtig, dass mich halt AuftraggeberInnen auch als eine Person sehen, die selber eben auch in einem Prozess ist und nicht irgendwie jetzt irgendwie, ne, so irgendwie Queen of Speech ist.
Ich kann ja auch nicht einer Katzenbesitzerin sagen, wie es ist, eine Katze zu haben. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass Menschen, die das auch wirklich leben und dass sich damit auseinandersetzen müssen, auch selbst darüber entscheiden dürfen, wie sie repräsentiert werden.
Herzlich willkommen im Salon Frufru, dem Podcast des U-Instituts. Mein Name ist Sandra Halter und ich freue mich sehr, dass ihr beim ersten Podcast im Jahr 2022 auch wieder mit dabei seid. Ich begrüße euch wieder direkt aus dem ehemaligen Weinkabarett Salon Frufru, in dessen Räumen sich heute das U-Institut befindet und daher kommt auch der Name unseres Podcasts. Der Salon Frufru war in den sogenannten Roaring Twenties ein berühmt-berüchtigter Ort der Begegnung und des Austauschs. Das Kabarett lassen wir heute weg. Der Austausch findet trotzdem statt und zwar mit meinen ganz wundervollen Gästinnen Elli und Julia, die heute zu Besuch sind. Wir sind nämlich heute zu dritt. Hallo. Ich stelle euch beide kurz vor und dann legen wir los. Elli und Julia sind Beraterinnen bei Discheck. Discheck ist ein Beratungskollektiv, das Organisationen, Unternehmen und interessierte Einzelpersonen dabei unterstützt, Medieninhalte diskriminierungssensibel und intersektional zu gestalten. Discheck bietet dafür eine Vielzahl an unterschiedlichen Leistungen an, also zum Beispiel auch Workshops. Und sie machen in ihrer Arbeit auch Problematiken und Denkfehler in Projekten aufmerksam. Sie eröffnen neue Perspektiven und bieten, wenn es gewünscht ist, auch Verbesserungsvorschläge an, zeigen Alternativen auf und ja, geben neue Ideen. Und wir vom U-Institut haben auch eine ganz besondere Verbindung zu Discheck. Denn wir und auch eine unserer Kooperationspartnerinnen arbeiten seit letztem Jahr mit Discheck zusammen. Gestartet ist unsere Zusammenarbeit mit unserer Kooperationspartnerin, den Kultur- und Kreativpilotinnen Deutschland. Und seit Herbst 2021 arbeitet auch das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes mit Discheck zusammen. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Und unser Ziel ist in der Arbeit mit Discheck, dass wir mit ihrer Unterstützung, mit ihrer Beratung, mit ihrer Expertise uns als Unternehmen, unsere Projekte, aber auch unsere Zusammenarbeit mit PartnerInnen besser reflektieren wollen, neu strukturieren wollen und inklusiver gestalten wollen. Denn das große Ziel ist, strukturelle Diskriminierung zu bekämpfen. So, jetzt habe ich lang genug gesprochen. Jetzt übergebe ich mal das Wort an Elli und Julia und sage erst nochmal Hallo und ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Hi, danke schön für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und vieles zu besprechen, was das Check angeht.
Ja, wunderbar. Und wir fangen gleich mal an mit unserer ganz berühmten und auch berüchtigten Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Gebe ich zu. Und zwar geht es darum, was, wenn euer Beratungskollektiv, also wenn Discheck eine Bühnenshow wäre, wie würde diese Show heißen und welche Rolle würdet ihr darin spielen?
Elli, also, möchtest du?
Ja, also wir haben ja ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ich habe jetzt überlegt, irgendwie, keine Ahnung, let's Discheck und wir wären dann so die total, das ist so entweder so ein sehr judgy Publikum, das da halt irgendwie ja sich das Stück irgendwie anguckt, oder eben so die Jury, und also genau, und würden dann wahrscheinlich irgendwie mit solchen diesem Kärtchen da sitzen. Aber da würden dann wahrscheinlich nicht Punkte draufstehen, sondern eher irgendwie sowas wie gendersensible Sprache oder antischwarzer Rassismus oder so. Genau.
Ja, cool.
Wie wir auch machen, dass wir Personen einladen würden, die dann mit uns auf der Bühne über verschiedene Themen sprechen. Zum Beispiel, wie können wir diskriminierungssensible Medien gestalten und dazu vor allem auch marginalisierte Menschen einladen, die Bühne zu betreten und darüber zu sprechen.
Cool.
Also wenn es nicht nur Theatershows sind, dann passt das wahrscheinlich besser.
Nein, dann sind es schon zwei Möglichkeiten. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Einblick bekommen. Dann fange ich jetzt trotzdem mal von vorne an. Also ich hatte ja schon eine Ankündigung, ihr habt das auch gesagt, dass Discheck ein Kollektiv ist. Und ich wollte euch mal fragen, seit wann gibt es denn Discheck und wie kam es überhaupt zu der Gründung? Und warum habt ihr euch dafür entschieden, dass es ein Kollektiv ist?
Ja, dann würde ich einfach mal anfangen. Die Idee kam mir damals über meinen anderen Account, das ist ein netzaktivistischer Account. Und es war 2020 und 2019, als mehrere Unternehmen, sehr große, bekannte Unternehmen, diskriminierende Werbung veröffentlicht haben, vor allem rassistische Werbung, und es dann wieder Kritik, öffentliche Kritik gab, viele, vor allem marginalisierte Personen, die versucht haben, es dem Unternehmen zu erklären, die viel öffentlichen Druck gemacht haben, Petitionen gestartet haben, Arbeit investiert haben, um das zu ändern. Und schlussendlich hat es das nicht verändert. Es ging immer weiter. Es gab immer mehr Unternehmen, die auf diesen Zug aufgesprungen sind, weil es anscheinend dann auch besser negative Presse als gar keine Presse, so nach dem Motto. Und genau, dann habe ich mir selbst gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir ständig Arbeit investieren müssen, um diese Unternehmen outzucallen, aber sich schlussendlich gar nichts ändert. Und es dann immer halbherzige Entschuldigungen gibt, die schlussendlich nie ernst gemeint sind. Und ich habe dann einen öffentlichen Aufruf gestartet. Da wusste ich noch gar nicht, dass es Sensitivity Reading als solches gibt, sondern ich dachte, dass es sich vielleicht interessierte Menschen zusammenschließen können, die gerne sowas verhindern möchten, dass sowas überhaupt veröffentlicht wird, dass dann auch keine emotionale Arbeit von negativ Betroffenen mehr erwartet wird, dass es keine halbherzigen Entschuldigungen mehr gibt und keine Retraumatisierung und Verletzungen. Und es haben sich einige Personen gemeldet. Wir haben es dann zusammengeschlossen, ein Jahr gar nichts gemacht, weil es dann mit Corona und allem hin und her und wir eigentlich gar nicht wirklich die Kraft hatten und sind dann aber im November 2020 offiziell an den Start gegangen mit Discheck. Und seitdem sind wir auch 19 Personen im Team, alle mit unterschiedlichen Expertisen und Perspektiven. Das war uns auch sehr wichtig, dass marginalisierte Menschen für sich selbst sprechen können und selbst mitentscheiden und gestalten können, wie die Medien aussehen und wie über sie berichtet wird. Und genau, deswegen sind wir auch so viele und das freut mich sehr.
Da habe ich gleich eine Frage dazu, weil du das gerade schon so schon gesagt hast, aber ich hatte das auch gelesen auf eurer Seite, oder dass euch wichtig ist, dass ExpertInnen selbst bei euch auch von einem Thema betroffen sind oder zumindest persönliche Erfahrungen mit einem Thema gemacht haben. Warum denkt ihr, dass das so wichtig ist, oder ist das ein Kriterium, um als BeraterInnen bei euch zu arbeiten?
Also ich würde sagen, dass wenn ein Mensch halt irgendwie selbst betroffen ist von dem Thema, zu dem man halt einfach berät, dann werden Texte anders gelesen, Manuskripte werden anders übersetzt, und auch einfach, ja, ne, die Perspektive ist einfach eine andere, als wenn ich jetzt einfach darüber gelesen habe. Ne? Also das heißt, ich habe also ich glaube, ich habe auch nur Expertisen, von denen ich selber auch irgendwie betroffen bin. Aber nicht alle Diskriminierungsformen, von denen ich betroffen bin, sind zum Beispiel meine Expertisen. Also ich bin auch von Diskriminierungsformen betroffen, über die ich mich jetzt irgendwie nicht krass informiert habe, wie andere Disject-Team-Members, die zwar auch diese Diskriminierungserfahrung machen, aber für die diese Diskriminierungserfahrung zum Beispiel primärer ist als für mich. Genau, deswegen würde ich sagen, dass eigentlich, glaube ich, wenn ich so den Überblick gut habe, dann würde ich sagen, dass eigentlich alle auf jeden Fall zu ihren primären Diskriminierungserfahrungen beraten. Genau.
Genau. Und wir sagen ja auch ganz bewusst, dass wir auch Perspektiven mit einbeziehen, weil oftmals bedeutet ist Expertise auch ein sehr klassistischer Begriff, was auch dahinter steckt, dass man studiert, dass Mensch studiert haben muss, dass sich Mensch damit Jahrzehnte auseinandergesetzt haben muss, dass Mensch einen akademischen Hintergrund haben muss, um Expertin für etwas zu sein. Und das schließt auch ganz viele marginalisierte Menschen aus und schafft halt genau dieses Machtgefälle und ist der Grund, wieso, dass ja in erster Linie so ist, dass diese Unternehmen Sachen gepostet haben und Werbung gemacht haben, die diskriminierend war, weil sie dachten, sie könnten es, ohne wirklich marginalisierte Menschen mit einzubeziehen. Und deswegen sagen wir auch bei unseren BewerberInnen, uns ist nicht wichtig, wie viele Abschlüsse du hast und ob du deinen Master's Degree hast oder Doktortitel, Doktorinnentitel, sondern uns ist es wichtig, dass du dich natürlich auch selbst darüber informiert hast. Das ist natürlich wichtig. Und dass du auch selbst negativ davon betroffen bist, weil ich kann ja auch nicht einer Katzenbesitzerin sagen, wie es ist, eine Katze zu haben, so nach dem Motto, oder das funktioniert einfach nicht. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass Menschen, die das auch wirklich leben und das sich damit auseinandersetzen müssen, auch selbst darüber entscheiden dürfen, wie sie repräsentiert werden.
Könnt ihr denn ein paar Beispiele nennen? Weil ihr habt jetzt gesagt, dass ihr zu ganz vielen unterschiedlichen Themen beratet. Was denn da alles so zum Beispiel dabei ist bei euch?
Ich wollte noch sagen, dass wir auch wissen, dass wir nicht für alle Menschen sprechen können, selbst bei den Expertisen und Perspektiven, die wir haben, weswegen es uns auch so wichtig war, so viele unterschiedliche Perspektiven mit ins Team zu holen. Aber vor allem geht es auch einfach darum, dass, wie gesagt, negativ betroffene, marginalisierte Menschen für sich selbst sprechen können und was sie möchten, wie sie dargestellt werden. Aber wir können nicht sagen, dass entspricht jetzt gänzlich allen marginalisierten Menschen und das ist so richtig. Es gibt auch marginalisierte Menschen, die das ganz anders sehen und deswegen genau sagen wir auch immer, wir sprechen auch aus unserer Perspektive und das, was wir gelernt haben und was wir denken und wissen und nicht, das ist jetzt generell ein übergreifender Fakt und so ist das. Genau.
Ja, also ich würde dann einfach mal deine Frage beantworten. Und zwar, ist es so, dass irgendwie mehrere Leute tatsächlich auch manchmal zu den gleichen Themen beraten. Das finde ich halt immer sehr praktisch, also auch wegen dem, was Will ja gerade gesagt hat, also einfach auch, um ein paar mehr Perspektiven auch reinzuholen. Genau, auf jeden Fall, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich so zu antischwarzen Rassismus, Colorism, also Colorismus, Featurism und auch eben ja, transracial Adoption in weiße Familien, interracial Familienkonstellation, also genau, wo einfach Familienmitglieder unterschiedlicher Races dabei sind und so berate. Ich glaube, alle von uns haben ein gewisses Verständnis von Intersektionalität, weil es eigentlich nicht so ist, dass wir jetzt irgendwie einen Text bekommen und dann dreht er sich nur um antischwarzen Rassismus. Also dann muss ich auch irgendwie wissen, okay, gendergerechte Sprache oder irgendwie, ja, zum Beispiel auch Fettfeindlichkeit oder so. Und da würde ich dann eben genau andere, wenn ich mir nicht sicher bin, würde ich dann eben andere Leute im Kollektiv fragen, die das als Expertisen haben. Aber ich glaube, so die typischen Klassiker sind ja auch so Sexismus, Frauenfeindlichkeit, genau auch ja Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, Sanismus und so. Genau, ich glaube, also wir haben ja auch irgendwie mehrere Leute, die unterschiedliche Beratungen zu verschiedenen Mental Illnesses zum Beispiel machen. Das ist genau, das ist dann auch nochmal mit drin. Also eigentlich ist es eine ziemlich große Palette, zu der beraten wird. Also auch Kolonialismus, Postkolonialismus, alles Mögliche. Ich glaube, was jetzt neu mit drin ist, ist ja Antislawismus und auch so hybride Identitäten. Und dann Workshops können ja so ein bisschen, müssen nicht nur unbedingt Workshops sein im Sinne von so diskriminierungssensiblen Sachen, sondern da geht es dann halt auch viel beispielsweise so um Teambuilding oder so. Wenn wir irgendwie Coachings machen, dann geht es manchmal auch darum, okay, welche Probleme haben einzelne MitgliederInnen in einer bestimmten Firma, zum Beispiel mit der Führung der Firma und so, wer fühlt sich da gesehen, wer nicht so, und dann sind wir dann manchmal auch einfach so ein bisschen das Sprachrohr, damit sich die Person alleine halt nicht mit der, mit irgendwie Chef in XY auseinandersetzen müssen. Also das ist schon eine große Palette eigentlich an Dingen, die wir da machen.
Genau, also meine Expertisen sind auch anti-indigener Rassismus, insbesondere hier in Deutschland, wie sich das manifestiert und ausdrückt, aber auch vor allem Fettfeindlichkeit. Ich bin jetzt auch dabei, meine Expertise im Bereich Ableismus und Sahneismus mehr aufzubauen, weil ich auch davon negativ betroffen bin und das Themen sind, die mir überwiegend wichtiger werden. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass ich durch Discheck, durch mein Team auch mehr Selbstbewusstsein gefunden habe, mich mit Themen mehr zu beschäftigen, die mich selbst betreffen, die ich immer ein bisschen versucht habe wegzuschieben. Und genau, auch noch so viel dazu. Und ich glaube, was bei uns auch immer sehr wichtig ist oder was so wir im Team haben, ist, dass wir uns nicht nur gegenseitig unterstützen, sondern wir möchten auch demnächst interne Workshops einführen, dass wir uns selbst bessere Grundbasen, das ist, glaube ich, ein richtiges Wort. Grundbasis. Genau, zu verschiedenen Intersektionen und zu verschiedenen Themen aufbauen können. Wir haben auch ein internes Glossar, wo wir Begrifflichkeiten erklären, auch sagen, diese Begrifflichkeiten sind nur Selbstbezeichnungen, diese Begrifflichkeiten sind in Ordnung, diese sind gar nicht in Ordnung, und auch einen internen Guide, wo wir so verschiedene Grundpunkte zu unseren Basispunkte, zu unseren verschiedenen Expertisen mit unseren Teammitgliedern teilen. Und wir haben natürlich auch eine externe BeraterInnenliste, zum Beispiel für Personen, die gerne mit Discheck zusammenarbeiten möchten, aber einfach nicht die Zeit und die Kapazitäten haben, in einem festen Team zu sein, und deswegen zum Beispiel bei Fachberatungen oder zu Fachfragen wir diese kontaktieren können.
Cool. Ich habe da gleich zwei Fragen dazu, aber ich fange mal davor an, weil zum einen hört sich das auch gerade, kann ich mir vorstellen, wenn man selbst betroffen ist, dass die Arbeit durchaus auch anstrengend sein kann. Gibt es denn so Rahmenbedingungen, die euch, die Arbeit erleichtern oder erschweren? Also jetzt gerade mit Unternehmen, Organisationen und auch die Frage spielt da so ein bisschen mit rein, wie ihr damit umgeht, weil das habe ich gerade auch rausgehört, dass dann manchmal so eine einzelne Person auch aus einem Unternehmen sich an euch wendet, wenn ihr da auf Widerstände trefft. Und dann kann ich ja gleich die Frage noch mit einbauen, nur ob es dann auch manchmal Zusammenarbeiten gibt, die ihr abbrechen müsst oder auch die ihr ablehnt.
Ich habe gleich einen Gedanken dazu, und zwar, was es halt natürlich irgendwie sehr erleichtert, ist natürlich, wenn irgendwie AuftraggeberInnen sehr, also konkret sind mit ihren Erwartungen und was eigentlich passieren soll. Und das ist also, und das erschwert halt schon die Arbeit, wenn jetzt einfach so ein Auftrag kommt, wie, ja, wir möchten uns gern inklusiver aufstellen oder so, ja. Okay, was heißt das jetzt genau? Heißt das, ihr wollt jetzt die ganze Struktur in eurem Unternehmen ändern? Heißt das, ihr möchtet einfach nur, möchtet ihr Beratung haben, wen ihr als nächstes einstellt? Oder was auch immer. Also, so, das kann alles Mögliche bedeuten. Und dann dann wird auch die Zusammenarbeit meistens sehr chaotisch, weil weder die KundInnen noch wir richtig eine Ahnung davon haben, was eigentlich gewollt wird. Und wir können halt aber nur gut arbeiten, wenn wir wissen, was gewollt wird. Dann, ich weiß nicht, also für mich, ich musste bisher noch nicht mit jemandem die Arbeit abbrechen. Aber es ist halt trotzdem so, dass mir das auf jeden Fall aufgefallen ist, dass wenn einfach die Kommunikation nicht so gut läuft oder so, dann ist das halt, also dann macht das den Job halt um einiges schwerer, in wirklich vielen Bereichen, also mit der Abrechnung auch und mit, und auch einfach so mit den Inhalten. Genau, dann kommt dann nämlich immer irgendwas hinterher, dann muss man nochmal neu berechnen oder sowas, oder dann fällt irgendwie was weg und dann irgendwie, keine Ahnung, ist das irgendwie zeitlich gar nicht so wie besprochen und aber ich weiß nicht, Julia, ob du dann auch nochmal, also ich persönlich, wenn irgendwie ein großes Problem ist oder so, ich gehe dann meistens halt zu Julia und bin so, ja, kannst du ihr noch mal schreiben, weil irgendwie geht das irgendwie, kommt's nicht durch.
Ich kann mir halt vorstellen, das hat sich auch gerade so angehört, gerade wenn eine Firma kommt und sagt, wir wollen uns intersektionaler aufstellen, dass das so ein bisschen, dass ihr dann auch viel Aufklärungsarbeit machen müsst, dass die Menschen sich gar keine Gedanken gemacht haben, was das überhaupt bedeutet, was es für verschiedene Diskriminierungsfelder gibt, sondern dass es so ein bisschen auch so ein bisschen reines Washing auch manchmal ist. Yeah. Man muss das jetzt machen, weil das machen jetzt alle so und das ist gerade in Medien. Sprecht ihr das, könnt ihr das dann auch, oder was macht ihr, wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt so ein bisschen, ja, jetzt machen wir das halt auch, weil andere Firmen, also wenn ihr das merkt, das stelle ich mir auch anstrengend vor.
Also ich kann da vielleicht aus Perspektive Orga-Team sprechen, weil ich und mein Orga-Team die Kommunikation mit Klientinnen übernehmen, also Vorgespräche, die Abrechnung, alles, was so organisatorisch ist, was überhaupt sie möchten. Und dann bekommen wir natürlich auch manchmal Anfragen, wie Elli das gerade so schön gesagt hat, stellt uns bitte mal intersektionaler auf. Und dann ist es natürlich schwierig, dort wirklich zu kommunizieren. Aber was ich auch sagen muss, 95% aller Klientinnen, die wir bisher hatten, waren immer sehr, also motiviert, und Mensch hat das auch wirklich gemerkt, dass sie lernen möchten und wirklich investieren möchten, ihre Ressourcen auch finanziell. Aber natürlich gibt es auch immer mal wieder Organisationen, vor allem auch große Unternehmen, die das dann möchten, um ihr Image aufzupolieren, weil sie vor allem Angst haben vor, es heißt umgangssprachlich Shitstorms, aber ich nenne Kritik, berechtigte Kritik, Diskriminierungskritik, nicht wirklich Shitstorm, weil es sonst, es ist ja keine Scheiße sozusagen, sondern es ist berechtigte Kritik. Aber umgangssprachlich Shitstorms und dann davor Angst haben, wir hatten auch schon KlientInnen, die zu uns gekommen sind, weil sie Kritik erhalten haben und sozusagen dann Schadensbegrenzung betreiben möchten. Und da merkt man schon, dass dort vielleicht nicht so die größte Motivation ist, sondern eher wirklich das Chaos einzudämmen. Genau, aber ansonsten haben wir eigentlich überwiegend echt tolle Klientinnen, die auch immer wieder zu uns kommen, uns richtig crediten. Das ist natürlich auch wichtig. Uns ist unsere Privatsphäre der Klientinnen sehr wichtig. Deswegen würden wir niemals auch intern nichts ohne Einverständnis besprechen oder das an Dritte weitergeben. Aber das gehört natürlich auch dazu, wenn wir gecredited werden, öffentlich unsere Arbeit anerkannt wird, dann heißt das natürlich auch für uns, dass dort wirklich, dass sie verstehen, dass es nicht nur darum geht, die Inhalte zu verbessern, sondern auch öffentlich zu machen, transparent zu machen, wer dafür verantwortlich ist. Und genau, deswegen arbeiten wir, also ich jedenfalls auch gern mit dem U-Institut zusammen.
Ja.
Ja. Ja. Ich nehme da stellvertretend entgegen.
Genau, Schleichwerbung.
Ich höre da so ein bisschen raus, auch dass eure KundInnen aus ganz verschiedenen Branchen und Ecken dann auch kommen. Also dass man jetzt gar nicht so sagen kann, das sind jetzt nur Startups oder so.
Nein, wir hatten auch schon StudentInnen tatsächlich, die ihre Masterarbeit bei uns überprüfen lassen wollten. Wir hatten auch eine Schülerin bei uns tatsächlich, ich glaube 9., 10. Klasse. Wir haben LehrerInnen, wir haben auch Eltern, die zu uns kommen und sagen, könnt ihr bitte mal das Kinderbuch überprüfen oder mir sagen, was ihr einschätzt. Wir haben Startups, große Unternehmen, internationale Unternehmen, Universitäten, Schulen und auch ganz normale Unternehmen in unterschiedlichen Branchen.
Ich wollte auch noch mal kurz sagen, dass ich glaube, dass halt vor allem so für ErstkundInnen, ich glaube, da ist es halt auch ziemlich schwer einzuschätzen, wie viel Arbeit tatsächlich beansprucht wird für das gewisse Vorhaben, weil viele, glaube ich, verfassen dann so quasi so ein Endziel, also das ist dann irgendwie schon Schritt Z, also ne, wie irgendwie inklusivere Aufstellung, also das ist schon wirklich, also das ist echt Schritt, vielleicht sogar schon im anderen Alphabet, aber genau, und das aber glaube ich einfach auch vor allem deshalb, weil die halt noch nicht genau wissen, okay, was sind da wirklich wichtige Schritte, und da geht es dann halt eher irgendwie darum, erstmal zu beraten, was zuerst gemacht werden müsste und das dann quasi in den Auftrag umzuwandeln, so ein bisschen. Genau, aber ja, also ich habe, also bisher würde ich auch sagen, waren die meisten wirklich cool. Ich weiß nicht, ich habe auch noch nicht so viel gehört von so krass unverschämten Aufregen oder sowas. Genau, manchmal glaube ich, ist einfach so ein bisschen so eine Fehlkalkulation, wie viel Arbeit tatsächlich hinter bestimmten Anforderungen steckt, genau.
Und wir sugarcoaten auch nichts. Das sagen wir auch ganz offen und ehrlich, dass wir, dass unsere Kritik natürlich freundlich, aber wir packen nichts in Watte, sondern benennen Problematiken klar. Und tatsächlich finden viele AuftraggeberInnen das gut und schätzen genau das an uns, dass wir so ehrlich sind, anstatt um den heißen Brei herumzureden. Genau.
Es scheint auch gerade, oder habt ihr das Gefühl, dass es gerade auch eine größere Offenheit zu dem Thema gibt? Also gerade was so diskriminierungssensible Sprache oder überhaupt das Thema Antidiskriminierung.
Ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein stärkeres Bewusstsein für die Sensibilität drumherum gibt. Ich glaube, das liegt halt daran, dass sehr viele Unternehmen und auch viele Privatpersonen, die einfach, ja, zum Beispiel, also die einfach irgendwie auf Instagram oder so unterwegs sind, halt sehr viel Backlash bekommen haben von eben marginalisierten Communities in Deutschland und deshalb eben diese Erfahrung gemacht haben und jetzt quasi so ein bisschen dieses, also eher so ein Bewusstsein dafür kommt, dass Leute heute nicht mehr einfach alles sagen können, ohne Rücksicht zu nehmen und ohne dafür irgendwie also zur Rechenschaft gezogen zu werden, klingt jetzt irgendwie so ein bisschen irgendwie so, keine Ahnung, ist so der wütende Mob vor der Tür oder so. Nee, aber ohne dass halt, dass halt die marginalisierten Communities dann auch darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, dafür ist halt so ein bisschen Bewusstsein nochmal gekommen.
Wahrscheinlich auch gerade, was das Thema Sprache angeht, weil bei Sprache wurde ja auch ganz, also immer noch, aber auch ganz oft gesagt, ja, das sagt man halt so, das hat man schon immer so gesagt, das bedeutet ja irgendwie nichts, aber Sprache spielt ja eine sehr große Rolle.
Genau.
Also ich glaube auch, das hat viel damit zu tun, nicht nur, aber dass unsere Gesellschaft Empathie mehr in den, oder mehr Wichtigkeit dem Thema Empathie zuschreibt. Und das hat bei marginalisierten Menschen immer gefehlt. Das fehlt auch immer noch. Es gibt ja diesen sogenannten Empathy Gap, also dass marginalisierte Menschen viel weniger Empathie entgegengebracht wird oder Verständnis. Aber ich denke, also das ist einer der Gründe, dass es jetzt mehr Wichtigkeit erhält als noch vor einigen Jahren. Aber zum anderen auch, weil ich glaube, dass Unternehmen auch gemerkt haben, dass es auch profitabel ist, teilweise mehr darin zu investieren, weil marginalisierte Menschen auch einfach eine Zielgruppe sind und so lange nicht berücksichtigt wurden. Und ich sage nicht, dass das der einzige Grund ist, aber das ist ja auch was Unternehmen berücksichtigen müssen. Wen sprechen wir an und welche Personen kaufen unsere Produkte oder bei wem kommt das an, was wir machen? Und das liegt auch daran.
Und dann sich wahrscheinlich auch hoffentlich ihrer Verantwortung ein bisschen bewusst zu werden, die sie dann auch tragen. Gerade wenn jetzt größere Marken dann auch so eine, wie sagt man das denn, die dann so Fans haben oder Anhängerinnen, dass sie da auch eine Verantwortung tragen, ja dann, die sie nach außen sprechen.
Also ganz genau.
Ich habe jetzt noch eine Frage, die mich tatsächlich auch persönlich beschäftigt, also weil ich auch zu den Menschen gehöre, die noch gar nicht so lange sich wirklich so bewusst mit diskriminierungssensibler Sprache auseinandersetzen und ich selber auch manchmal erstaunt bin, wie wenig sensibel ich in manchen Punkten war. Wie geht ihr denn? Und ich tatsächlich auch manchmal, und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass man so ein bisschen verunsichert dann auch wird dadurch. Gerade wenn man in das Thema neu eintaucht, was würdet ihr sagen, was denn ein guter Umgang wäre damit? Oder könnt ihr da, das wird euch in eurer Arbeit wahrscheinlich ja auch begegnen, auch dass wenn ihr mit den Menschen anfangt zu arbeiten, dass ihnen manche Sachen eher so bewusst werden. Das war eine lange Frage auch.
Genau, vielleicht kann ich da anfangen, Elli, falls das okay für dich ist.
Ja,
genau, weil mir fällt das ja schon bei den Vorgesprächen oft auf, dass Auftraggebern, wie Elli das ja schon gesagt hat, oftmals gar nicht wissen oder verunsichert sind, ob sie uns überhaupt engagieren dürfen, wie, wofür und es dann auch immer kommt, ist das denn okay für euch und wäre das nicht zu viel für euch und deswegen, also mir persönlich, aber ich glaube auch allen Teammitgliedern bei uns ist diese Kommunikation auf Augenhöhe sehr wichtig. Das ist ja auch etwas, was was viel passiert, dieses sag mir bitte Bescheid, wenn ich Fehler mache, und dann genau diese Verunsicherung, die eintritt, und dann möchte Mensch gar nichts mehr sagen und zieht sich zurück, was auch eigentlich nicht gut ist, sondern dem Problem beiträgt. Und wir versuchen deswegen immer klar zu kommunizieren, wir sind auch nicht perfekt, alle Menschen machen Fehler, alle Menschen wurden in einem diskriminierenden System sozialisiert, und also hier in Deutschland vor allem. Und deswegen gibt es auch noch viel für uns zu entlernen. Und auch der Diskurs um diskriminierungssensible Sprache ändert sich stetig. Und wir müssen auch dazu lernen und schauen, welche neuen Begrifflichkeiten gibt es, welche Begrifflichkeiten, die wir jetzt zum Beispiel benutzen, sind nicht mehr in Ordnung. Und das hatten wir auch vor einem Jahr, oder vor 2 Jahren hatten wir dann auch gesagt, okay, lieber den Begriff negativ betroffen für zum Beispiel Diskriminierungsformen, weil auch zum Beispiel weiße Menschen von Rassismus betroffen sind, aber halt als Begünstigte und Ausübende. Und ja, auch wir haben jetzt im Gespräch immer Mann, Mann, Mann gesagt und auch Fehler gemacht. Und das gehört einfach mit zum Prozess dazu. Und wir erwarten nicht, und unsere Klientinnen erwarten hoffentlich auch nicht Perfektion, weil das einfach gar nicht möglich ist.
Ich glaube, mir ist es halt eigentlich immer einfach nur wichtig, dass alle irgendwie, alle, also sowohl die KlientInnen als auch ich irgendwie in den Aufträgen, dass wir da irgendwie, ja, dass beiden irgendwie bewusst ist, dass wir alle lernende Personen sind. Also ne, in dem Bereich, in dem ich berate, habe ich einfach nur einen Wissensvorsprung. In anderen Bereichen lerne ich halt von anderen Discheck-Mitgliedern oder durch andere Leute halt dazu. Ne, also das ist ja, also niemand ist ja auf die Welt gekommen und konnte irgendwie gendern. Oder hat Rassismus verstanden oder so. Also das ist ja wirklich, das ist mir irgendwie immer sehr wichtig, dass mich halt AuftraggeberInnen auch als eine Person sehen, die selber eben auch in einem Prozess ist und nicht irgendwie jetzt irgendwie Queen of Speech ist oder so, also ja, oder irgendwie alle Antworten da irgendwie hat. Das ist mir halt immer sehr wichtig, auch einfach für die Zusammenarbeit, genau.
Ihr habt das jetzt so schön eigentlich schon beantwortet, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal, weil wir das am Abschluss des Podcasts in Salon Fufu immer machen. Wir hatten ja am Anfang über die in Anführungsstrichen Bühnenshow gesprochen. Das war ja, ihr hattet ja dann gesagt, dass sie eher sowas wie Let's Discheck beziehungsweise eine Talkshow seid. Wir bieten ja immer dann 3 mögliche Antworten aus, was ihr gerne wollt, was die Leute aus Let's Discheck oder so mitnehmen wollen. Ich habe die Möglichkeiten. Einmal, welche fiktive Auszeichnung ihr gerne, sagen wir mal in 5 Jahren, entgegennehmen wollen würdet, was ihr euch wünschen würdet, was das Publikum mitnimmt oder wie es reagiert, oder was ihr euch wünschen würdet, was die KritikerInnen über euch schreiben.
Ich fände es ganz cool, wenn es irgendwie nochmal so ein extra Preis im Bereich Diskriminierung und so geben würde. Also jetzt nicht nur wegen des Checks, sondern grundsätzlich, weil ich glaube, dass es einfach, dass einfach diese Antidiskriminierungsarbeit krass unterschätzt wird in Deutschland überhaupt. Und ich glaube schon, dass es, also dafür sollte es vielleicht irgendwie so, also irgendeinen Preis für Antidiskriminierung.
Genau, dass es auch als Arbeit richtig verstanden wird. Ja. Ich würde wahrscheinlich mit dem, was unsere ZuschauerInnen mitnehmen sollen, gehen, also auch einfach, weil wir hatten auch schon mal die Frage erhalten, findet ihr denn nicht, dass das Zensur ist und dass ihr sozusagen dann einen offenen Diskurs unterdrückt? Und was ich dann einfach mitgeben würde, ist, dass marginalisierte Menschen wichtig sind und ihre Gefühle und Gedanken sind wichtig und nicht nur, dass privilegierte Menschen aus Diskriminierungserfahrungen lernen können, sondern dass Diskriminierung oder so gut es geht versucht wird, zu unterdrücken, bevor es passiert, damit wir alle Medieninhalte genießen können, ohne verletzt zu werden und ohne oder sich einfach repräsentiert und gesehen zu fühlen.
Was für ein schönes Schlusswort. Wunderschön. Eigentlich würde ich das am liebsten so ziehen lassen. Leider muss ich jetzt hier nochmal das Wort ergreifen und mich verabschieden. Wie ich gesagt habe, ich könnte noch stundenlang mit euch weitersprechen. Es war super spannend. Ich habe ja das Glück, dass ich mit euch dadurch, dass ich am U-Institut arbeite, auch in Zukunft zusammenarbeiten werde. Ich kann alle ZuhörerInnen nur ermuntern, das Angebot wahrzunehmen und Elli und Julia und ihre KollegInnen kennenzulernen und sich das Check mal genauer anzuschauen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank euch beiden. Ihr wart großartige Gästinnen. Ich danke auch allen, die zugehört haben, fürs Dabeisein und ich hoffe, ihr hattet wieder eine spannende und interessante und schöne Zeit im Salon Foucault und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.